Sie hören Kontrafunk aktuell. Im Iran erhebt sich dieser Tage einmal mehr das Volk, um der Herrschaft von weltfremden Religionsführern ein Ende zu setzen. Wer mit welchen Zielen auf der Straße ist und wer die Meinungsführerschaft besitzt oder beansprucht, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber es ist unstrittig, dass die Regierung der Mullahs in Teheran noch nie so in Bedrängnis war wie derzeit. Doch das muss nicht zwingend heißen, dass sie tatsächlich am Ende ist. Wir sind verbunden mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Herzlich willkommen, Herr Heumann.
Schönen guten Tag.
Herr Heumann, nicht nur in unserer Redaktion, sondern offenbar in allen Medien wird leidenschaftlich darüber diskutiert, ob es sich um eine echte Volkserhebung handelt oder ob im Hintergrund eventuell Mächte agieren, die ihre ganz eigenen Vorstellungen von einem Machtwechsel in Teheran haben. Wie lautet Ihre diesbezügliche Einschätzung?
Es ist schon ein breiter Aufstand mit Gründen, die ich nachvollziehen kann. Also wirtschaftliche Probleme, die Landeswährung fällt jeden Tag tiefer, das Leben ist teuer. Also es ist ein wirtschaftlicher Aufstand, der jetzt aber eine politische Dimension hat.
Über den Protesten wabert ja trotz allem immer wieder der Verdacht auf, dass im Hintergrund eventuell Mächte wie die USA und oder Israel eventuell Strippen ziehen könnten. Wie sieht es zum Beispiel auch mit der Türkei oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien aus? Hätten die genannten Staaten die Fähigkeiten, um in Teheran den Staatsstreich zu wagen?
Das ist eine These, die in Teheran verbreitet wird. Die wollen abstreiten damit, dass das Volk wirklich genug hat von diesem Regime. Und deshalb sagen sie, das sind die Israelis oder der Mossad oder die Amerikaner, die hier quasi einen Aufstand inszenieren wollen. Nun ist es so, dass die Israelis offenbar, ich kann das nicht belegen, aber man liest das, dass die Israelis wirklich über Social Media Propaganda machen gegen das Regime, um die Leute aufzustacheln. Aber ich glaube, das wäre gar nicht nötig. Die Leute haben wirklich eine Wut auf dieses Regime, also die Leute, die auf die Straße gehen. Und jetzt noch, seit den letzten paar Tagen, nachdem dieses Regime mit aller Brutalität auf die Leute geschossen hat, die demonstrierten, ist diese Wut wahrscheinlich noch größer.
Wie ist ganz allgemein die Stimmung in Israel? Sie leben ja in Israel. Ist man besorgt über die Ereignisse dort, über die Entwicklung, dass das eventuell zu einer Destabilisierung führen könnte? Oder begrüßt man ganz umfänglich die Entwicklung und sagt, ja, wir müssen alles tun, wir müssen die Menschen im Iran unterstützen, die Mullahs wegzubekommen?
Also ich glaube, die Israelis wären nicht sehr traurig, wenn dieses Regime weggefegt würde. Das ist das eine. Das andere, die Regierung, die hält sich da sehr stark zurück, weil sie will nicht den Eindruck erwecken, dass das von außen gesteuert wird oder sicher nicht von den Zionisten, sage ich jetzt mal. Das würden die Mullahs als Argument verwenden, warum dieser Aufstand so schlecht ist, aus ihrer Sicht. Ich habe den Eindruck, dass man sich in Israel ein bisschen zu wenig Gedanken macht darüber, was käme nach diesem Regime. Also die Leute haben den Eindruck, dass man dann wieder in die Zeit von 75, 76 zurückversetzt würde, als die Beziehungen zwischen Israel und dem Iran sehr gut waren, wirtschaftlich, politisch. Auch im Kalten Krieg war das eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich bin nicht ganz sicher, dass ein Wegfegen dieses Regimes positive Folgen hätte. Ich glaube, die Risiken sind gewaltig. Denn was kommt nach diesem Regime? Es könnte sein, dass die Revolutionsgarden die Macht übernehmen. Das ist die einzige Kraft, die eigentlich gut organisiert ist, die Geld hat und die Waffen hat. Es könnte sein, dass das Land auseinanderfällt, an der Peripherie. Die Kurden möchten Autonomie, die haben sie bisher nicht erhalten. Also es sind sehr viele Unsicherheiten hier.
Sie sagten, Sie befürchten oder Sie haben den Eindruck, dass man sich in Israel ein bisschen zurückhält. In Washington sitzt ja ein starker Mann, der alles andere als sich zurückhält, sondern ganz offen sagt, halte durch, Hilfe ist im Anmarsch oder so ähnlich, wie er sich ausdrückte. Donald Trump als der derzeitige Präsident der USA hat ziemlich offen zu verstehen gegeben, dass er die Mullahs weghaben will. Ist natürlich damit kein armer Einzelfall, aber ist einer der wenigen, der das auch tatsächlich könnte. Glauben Sie, dass er militärisch eingreifen wird und wenn ja, wie?
Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob er das selber weiß, wie er das machen will. Das ist ein riesiges Land. mit 90 Millionen Einwohnern. Also das ist nicht ein Syrien, wo man quasi einen Regimewechsel über Nacht sehen kann, wobei das war autonom. Also ich glaube nicht, dass das gesteuert war. Ich will nur sagen, das sind ganz andere Größenverhältnisse. Es gibt auch innerhalb seines Kabinetts gibt es warnende Stimmen, die ihn vor einem militärischen Eingreifen warnen. Seine Verbündeten in Doha, in den Emiraten, auch in Ankara, die sind eigentlich gegen ein militärisches Eingreifen, weil sie eben befürchten, erstens riesige Flüchtlingswellen. Die Türken fürchten eben, dass die Kurden ihre Autonomie durchsetzen könnten oder fordern möchten und dass das auf ihre Kurden in der Türkei Konsequenzen hätte. Ich bin mir nicht sicher, dass das wirklich durchdacht ist, aber es ist natürlich für die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, ist das eine enorme Hilfe und eine enorme Unterstützung, auch psychologisch im Moment. Das ist das eine. Andererseits, die Amerikaner haben Truppen aus den Militärbasen rund um Iran, also in Doha zum Beispiel, haben sie möglichst abgezogen, diejenigen, die nicht unbedingt gebraucht werden. Das sind Anzeichen dafür, dass wirklich etwas im Tun ist, aber aus heutiger Sicht kann man das nicht definitiv sagen.
Kann es sein, dass die Berichterstattung hierzulande über die Proteste und über mögliche Entwicklungen, weitere Entwicklungen und über zukünftige Regierungen in Teheran, dass die mehr von westlichen Wunschträumen überdeckt werden als von Realitäten, weil man eben doch die Kräfteverhältnisse und mögliche Animositäten von Volksgruppen gar nicht so sehr kennt und nicht berücksichtigt und deshalb den Sohn des letzten Schahs mit ins Spiel bringt?
Der Schah ist natürlich eine starke Marke weltweit und auch im Iran. Also wenn ich mit Leuten spreche, die die Verhältnisse im Iran kennen, die schätzen, dass er im Moment 30% hätte, falls es freie Wahlen gäbe. Das Problem ist nicht der Mann, sondern das Problem ist, dass er eigentlich keine Organisation hat vor Ort. Er ist ein Exil-Iraner. Seit dem Jahr 1979 wohnt er in Maryland in den USA und vielleicht hat er eine Gefolgschaft, vielleicht hat er Leute, die ihn zurück möchten, aber das reicht nicht, das ist nicht organisiert. Das ist zum Beispiel unklar, wie soll er denn überhaupt zurückkommen? Rein sicherheitsmäßig könnte er das schaffen, zu landen und dann wieder in den Palast zu gehen, den es ja so nicht mehr gibt, das ist heute eine Art Museum. Wie soll das vor sich gehen? Dieser Kronprinz ist übrigens eine tragische Figur. Im Jahre 1979 war er in den USA und ließ sich zum Piloten ausbilden. Als der Sturz des Vaters vollzogen war, war er in den USA. Er verlor damals seinen Anspruch oder seine Hoffnung, dass er das Land eines Tages führen könnte. Kurz darauf später hat er seinen Vater verloren an Krebs. Der war in Kairo und ist dort gestorben. Kurz darauf hat er seine beiden Schwestern verloren. Die eine Schwester hat Selbstmord begangen. Und der Bruder hat eine Überdosis genommen und ist daran gestorben. Also am Schluss ist er allein und ist eigentlich eine tragische Figur. Er sagt seit Jahren, wenn das Volk mich ruft, dann bin ich bereit zu kommen. Jetzt sagt er, ich komme, aber nur quasi als Verwalter. Also ich will nicht unbedingt eine neue Monarchie aufbauen, sondern ich will einen demokratischen Prozess einleiten. Das klingt alles sehr nett und alles sehr schön. Aber wie hat mir einer gesagt, mit dem ich gesprochen habe, der hat keinen Killerinstinkt. Das ist nicht der, der jetzt kommt und sagt, ich bin der neue Monarch oder ich bin der neue Präsident oder der neue Herrscher. Ich bestimme, wo es lang geht. Dieses Land ist stark zerstritten. Das ist nicht wie im Jahre 1979, als die Opposition sehr gut organisiert war. Die Opposition ist heute nicht organisiert. Was man in den Nachrichten sieht, das sind spontane Kundgebungen von einer heterogenen Masse, die alle eine Riesenwut haben, wie ich schon gesagt habe, aber die keine Führerfigur haben oder niemand, hinter dem sie stehen.
Sie haben gesagt, dass Sie den Revolutionsgarden zutrauen, dass die eventuell in das Machtvakuum stoßen könnten, sollte es tatsächlich gelingen, den Wächterrat abzusetzen, Ayatollah Khomeini zu entmachten und so weiter. Aber würde das nicht ein nächstes Problem schaffen? Würden die Iraner, die jetzt auf der Straße sind, egal aus welchen Richtungen sie kommen oder von welchen Denkschulen, würden die sich das bieten lassen, dass man ihnen zwar den Ayatollah nimmt und den Wächterrat, aber dafür die Revolutionsgarden vor die Nase setzt?
Vielleicht würden sie sich nicht bieten lassen, aber nicht, weil sie begeistert wären, sondern weil sie erschöpft sind. Ich meine, diese Demonstrationen, die sind sehr kurzspielig für die Leute. Heute hat der Justizchef gesagt, dass also die Tausenden von Gefangenen, die müssen wir loswerden, das heißt, wir werden sie erschießen. Ob er das wirklich machen wird, weiß ich nicht, aber diese Drohung besteht. Die Leute leben in einer ständigen Angst eigentlich. Sie haben seit 2 Wochen kaum gearbeitet, weil sie demonstrieren. Universitäten sind zu. Das Land ist im Ausnahmezustand. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie noch die Kraft hätten, dagegen anzukämpfen, gegen die Revolutionsgarden, zumal die ja gut ausgerüstet sind und die Demonstranten sind nicht ausgerüstet, waffenmäßig meine ich. Ein iranischer Exilpolitiker, Aktivist, hat kürzlich den wunderschönen Satz geprägt, das Absetzen des Regimes ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich glaube, dieser Satz fasst die Schwierigkeiten zusammen, die die Bevölkerung im Moment hat.
Würde es die Situation im Iran irgendwie entspannen, wenn man wie in Syrien die wichtigsten Figuren aus dem Spiel nimmt? In Syrien war das die Familie Assad. Im Iran könnte es vielleicht, wie gesagt, Ayatollah Khamenei und der Wächterrat sein, wenn man die irgendwie ins Exil, in ein Zwangsexil bringen würde. Würde das etwas nützen? Könnte das die Situation entspannen? Allerdings gebe ich zu, dann ist immer noch nicht die Frage geklärt, wer kommt an deren Stelle?
Ja, das ist genau die offene Frage. Und ich meine, dieses Entfernen des Ali Khamenei, das ist eine der Spekulationen nach dem Modell in Venezuela, dass man ein paar Truppen nach Teheran schickt und die sollen den Ali Khamenei in New York vor ein Gericht stellen. Das scheint mir ein bisschen spekulativ, aber das sind so Gedanken, die sich einige Leute machen, nicht nur in Israel, sondern das kann man auch an anderen Orten nachlesen. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen würde. Denn Iran ist nicht nur ein Einmannbetrieb, natürlich Ali Khamenei, der nicht mehr der Jüngste ist, ist schon die starke Figur, aber es besteht aus verschiedenen Elementen, dieses System. Und es ist undenkbar, dass man gleich alle nach New York transportiert und sie dort vor Gericht stellt. Also diese anderen Elemente, also die Revolutionsgarden, die Basij, die würden eigentlich alle noch bleiben und man kann nicht davon ausgehen, dass sie quasi über Nacht zu Sonntagsschülern werden.
Gibt es andere Kräfte, also könnte beispielsweise die Türkei, auch wenn es die Angst wäre vor einem Kurdenstaat, aber könnte die Türkei noch Einfluss nehmen zum Beispiel?
Die Türkei ist eigentlich eher an einer Fortsetzung des jetzigen Regimes interessiert. Zum Beispiel wegen den Kurden und auch, weil sie Angst haben, dass sonst eine neue Flüchtlingswelle auf sie zukommen könnte. Ich glaube nicht, dass die Türkei einen Hebel hat, um hier vernünftig zu wirken. Die Mullahs haben im Moment eigentlich sehr wenige Freunde. Das ist Moskau, das ist Nordkorea und das ist China. Das sind die wichtigsten Freunde, die die Mullahs haben. Die Proxys, die sie lange unterstützt haben, die sind geschwächt und von denen können sie sich im Moment keine militärische Hilfe erhoffen. Das heißt, international gesehen sind die ziemlich isoliert, auch nach ihrem Verhalten jetzt gegenüber den eigenen Bürgern.
Wie sind die aktuellen Ereignisse und Vorgänge Iran zu bewerten? Ist die Opposition so geeint, wie es im Westen dargestellt wird? Wer könnte an die Stelle der Mullahs in Teheran treten? Wir unterhielten uns mit unserem Kontrafunk-Kollegen in Tel Aviv, Pierre Heumann. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heumann.
Ich danke Ihnen.